Ganz herzlich willkommen zu Wirtschaftswundern, dem Podcast-Format, in dem wir euch wirtschaftspolitische Ereignisse näher bringen und einordnen. Ich bin Hannes, ich bin Volkswirt und bei mir ist die Caro, ebenfalls Ökonomin. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Buch Triggerpunkte. Triggerpunkte, das ist ein Werk von den Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Vor der Titel ist Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Und unser Ziel in der heutigen Folge ist, eine ökonomische Einordnung dieses Buchs zu geben, erstmal kurz zusammenzufassen, um was es geht, und dann eine ökonomische Perspektive auf dieses zurzeit häufig diskutierte Phänomen der Triggerpunkte zu legen.
Und bevor wir damit anfangen, würden wir einmal ganz kurz einen Hinweis geben. Wir wissen, dass es an dem Buch auch gewisse Kritik gibt, insbesondere mit Bezug auf die Methode oder auch zum Beispiel in Bezug auf die Datengrundlage. Zum Beispiel, wie repräsentativ die Ergebnisse sind, wird da in dem Zusammenhang oft gefragt. Aber wir finden, dass die Thesen der Autoren trotzdem super interessant sind und auch sehr plausibel klingen. Und deswegen möchten wir uns in dieser Folge damit beschäftigen. Das Ziel ist also, wie Hannes eben auch schon erklärt hat, dass wir jetzt nicht so stark in das Detail dieser gesellschaftspolitischen Analyse gehen, sondern wir wollen uns eben vor allem damit beschäftigen, was ökonomisch dahinter steckt. Und unser Anspruch ist es eben, der bereits existierenden Debatte um das Buch und auch die Ergebnisse, die auch super spannend sind, denen jetzt eine ökonomische Einordnung zu ergänzen.
Genau, ganz grob sind wir so in drei Abschnitte unterteilt. Erstmal wollen wir euch gut abholen und auch denen, die mit dem Wort Triggerpunkte noch nicht so viel anfangen können, euch eine Einordnung geben. Sprich, wir fassen da erstmal die wesentlichen Ergebnisse des Buchs zusammen und erklären, was mit diesen berühmt-berüchtigten Triggerpunkten eigentlich gemeint ist.
Genau, und anschließend gehen wir dann auf diese ökonomische Einordnung ein, die wir schon angesprochen haben. Und dabei wollen wir vor allem auf drei Punkte eingehen. Und zwar einmal die Frage, welche ökonomischen Denkschulen auch dahinter stecken, was der neoliberale Staat eigentlich mit den Triggerpunkten zu tun hat. Und anschließend wollen wir euch dann noch ein Modell vorstellen, was möglicherweise dabei helfen kann, auch diese ökonomischen Faktoren bei der Debatte um das Buch Triggerpunkte und auch die Bekämpfung von Triggerpunkten zu berücksichtigen.
Und am Ende ziehen wir noch beide ein Fazit, wollen einfach ein bisschen diskutieren, wie kommt man aus diesen Triggerpunkten vielleicht auch wieder raus, was für Strategien gibt es zur Überwindung. Genau, aber ich würde mal sagen, wir fangen mit dem ersten Punkt an. Was sind eigentlich Triggerpunkte? Und ja, die Frage, die damit so ein bisschen anfängt, ist, wie gespalten ist unsere Gesellschaft wirklich? Um da mal so einen Einstieg zu geben, in der aktuellen medialen Debatte hat man ja häufig das Gefühl, unsere Gesellschaft ist sehr stark gespalten. Also guckt man da zum Beispiel auf die Corona-Krise, den Nahostkonflikt, sehr häufige Debatten über das Thema Flucht und Asyl, bekommt man so ein bisschen den Eindruck, jetzt vereinfacht gesagt, es gibt auf der einen Seite eine Gruppe von Globalisierungsverlierern, die wohnen vornehmlich auf dem Land und haben ein sehr traditionelles Weltbild. Und dem gegenüber steht die weltoffene, man kann auch sagen woke Stadtgemeinschaft, Kollektiv aus Menschen, die halt eine völlig andere Wertvorstellung haben. Und diesen Eindruck, der so verbreitet ist, den nehmen sich die Autoren von Triggerpunkte an und machen da eigentlich eine sehr interessante Beobachtung.
Ja, sie erkennen nämlich, dass die Gesellschaft in Wirklichkeit gar nicht so gespalten zu sein scheint, wie das so wirkt in der Debatte, die Hannes eben beschrieben hat. Also sie stellen eigentlich die Frage, inwiefern stimmt dieses Polarisierungsnarrativ eigentlich? Und interessanterweise kommen sie zu dem Schluss, dass das, wie gesagt, gar nicht mal so in der Form wiederzufinden ist, dass es so ganz starke Spaltungstendenzen gibt, sondern dass sich viele Menschen gerade bei den übergeordneten politischen Fragen, auch wenn es um generelle Werte beispielsweise in der Gesellschaft geht, sich eigentlich größtenteils auch sehr einig sind. Also wenn es zum Beispiel um die grundsätzlichen Rechte für queere Menschen geht oder auch um die grundsätzlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel, weil es eben auch einen breiten Konsens in der Gesellschaft gibt, dass es überhaupt den Klimawandel gibt und dass das auch ein Problem ist und dass es eben auch bekämpft werden muss. Die Unterschiede liegen dann eher oft im Detail. Und deswegen nennen die Autoren dieses Phänomen so den Ja-Aber-Ismus, den man vielleicht so bezeichnen könnte. Also ja, es gibt den Klimawandel, aber bei der Bekämpfung muss man eben darauf aufpassen, dass die Maßnahmen beispielsweise nicht den individuellen Wohlstand gefährden. Also es geht immer um den Moment, dass die großen übergeordneten Fragen auf das Individuum und auf die eigene Betroffenheit stoßen und erst in dem Moment diese Spaltung oder diese Polarisierung oder eben auch diese Triggerpunkte quasi sichtbar werden.
Andere Beispiele für diesen Ja-Aber-Ismus, die man finden könnte, sind beispielsweise das Thema Sozialstaat. Auch da sagt eine breite Mehrheit, ein Konsens in der Gesellschaft, ja, wir brauchen einen Sozialstaat, aber die Frage ist, wie hoch soll zum Beispiel das Bürgergeld sein? Also wie hoch ist gerechte Sozialhilfe? Ähnlich beim Thema Migration, auch da ist es Konsens, dass es Migration gibt, dass es beispielsweise auch Migration in den deutschen Arbeitsmarkt gibt, aber wiederum kommt die Frage, wie soll das kontrolliert werden? Wie viel Migration braucht es? Also man sieht schon, es ist ein grundsätzlicher Konsens zu vielen Fragen da. Aber sobald er eben auf das eigene Individuum trifft oder konkret wird, ins Detail geht, dann entsteht Konfliktpotenzial, könnte man sagen.
Und neben dem Punkt Sozialstaat, Migration oder Klimawandel, das ich eben auch schon genannt habe, ist zum Beispiel auch das ganze Thema Transformation etwas, was bei dem Buch eine ganz zentrale Rolle spielt, also dass die Menschen auch grundsätzlich eine Toleranz dafür haben, dass wir eine Transformation brauchen, eine sozial-ökologische Transformation, auch den Umbau der Wirtschaft beispielsweise, aber, und dann kommt wieder die Einschränkung, nicht am eigenen Geldbeutel. Also man merkt, all diese Beispiele, die wir jetzt genannt haben, da geht es quasi immer um so ein persönliches Gerechtigkeitsempfinden. Und die Autoren haben quasi so insgesamt 4 Konfliktfelder kategorisiert, an denen man diese, an denen quasi diese Linien, diese Triggerpunkte entlang zu finden sind.
Wir dröseln diese Konfliktfelder nochmal genau in den Shownotes auf. Hier soll es mir, glaube ich, um die allgemeinen Richtlinien davon gehen. Ein Punkt, den die Autoren nämlich machen, ist, dass alle Konfliktfelder, die damit zu tun haben, haben eine bestimmte Verankerung, und zwar in der Ungleichheit. Also sie nennen das auch Ungleichheitsarenen. Also bei allen diesen Konfliktformen geht es um irgendeine Art von Vorstellung, dass eine andere Gruppe in irgendeiner Art und Weise begünstigt wird über ihre Verhältnisse, aber man selbst wird irgendwie benachteiligt oder diskriminiert. Und das ist dann, das triggert dann, das ist dann das berühmte, also da geht da der Triggerpunkt los.
Und die Voraussetzung dafür, dass solche Triggerpunkte quasi erkannt werden können und auch als solche empfunden werden können, ist immer die Frage nach dem eigenen Status, der sich in irgendeiner Form verändern könnte, wenn man in quasi den aktuellen, auch sehr beweglichen, sehr dynamischen Zeiten das Gefühl hat, dass eine Veränderung zu einer Ungerechtigkeit führen könnte. Also es ist immer mit der Frage verbunden, was als gerecht empfunden wird. Und das passiert eben, und das ist der entscheidende Punkt, immer in Abgrenzung zu anderen. Also beispielsweise zu SozialleistungsempfängerInnen und auch MigrantInnen. Das sind so 2 Gesellschaftsgruppen, die da sehr oft in dem Kontext genannt werden.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sind wir hier hingekommen? Also wie sind wir hier gelandet? Seit wann gibt es Triggerpunkte oder wie hat sich unsere Gesellschaft entwickelt, dass das eben solche dominanten Themen sind? Und wenn wir dann mal ein bisschen zurück in die Geschichte gehen, dann fällt so ein bisschen auf, dass die Gesellschaft sich einfach sehr stark gewandelt hat seit dem Zweiten Weltkrieg, so ganz grob. Früher war es eben so, dass Menschen einfach viel stärker kollektiv in irgendeiner Form organisiert waren. Das waren beispielsweise in Parteien, aber auch in Gewerkschaften oder in Kirchen, in Vereinen. Und das waren auch dann gleichzeitig die Orte, wo man sich sozusagen kollektiv ausgetauscht und ja auch geprägt hat. Heute ist es dann eher so, Menschen definieren sich mehr individuell und nicht so sehr über die kollektiven Formen, in denen sie sich engagieren. Also an diese Stelle dieser kollektiven Sinn- und Identitätsstiftung ist sozusagen Selbstidentifikation getreten und damit eben auch ein Kanal sozusagen für Konkurrenzverhältnisse zu anderen Gruppen, zu anderen Menschen, zu Neiddebatten, zu häufigen Vergleich mit anderen Gruppen und daraus folgend eben auch einer bestimmten Abwertungslogik.
Also wir merken schon, hier kommen 2 ganz zentrale Konzepte zusammen, und zwar einmal die Frage nach der Organisierung und zweitens dann eben auch die Frage nach der Identifikation. Und in dem Moment, wo man quasi stärker kollektiv auch organisiert war, hat man sich dann eben auch mit diesen kollektiven Organisationen, also wie gesagt Parteien, Gewerkschaften oder eben auch Kirche oder anderen Gotteshäusern, identifiziert. Die gesellschaftliche Identifikation wurde dadurch halt sehr stark dominiert. Und das Spannende ist, dass bei dieser Selbstidentifikation und dieser individuelleren Ausrichtung jetzt in der Gesellschaft wir eben auch beobachten, dass diese Tendenzen auch medial sehr stark gefüttert werden und politisch aufgegriffen werden. Also medial irgendwie durch Social Media beispielsweise und auch in der politischen Debatte, wenn Friedrich Merz beispielsweise über AsylbewerberInnen beim Zahnarzt schimpft, dann ist das genau dieser Punkt. Dann wird über Individuen in einer Gesellschaft quasi gesprochen, dann werden Einzelbeispiele rausgezogen, um quasi strukturelle Probleme, also angebliche strukturelle Probleme irgendwie herauszukristallisieren.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil dass die Gesellschaft als solches vielleicht mehr individuell anstatt kollektiv ist, finde ich erstmal nicht problematisch. Das ist ja vielleicht auch eine normale Entwicklung. Aber dass es eben so medial dann aufgegriffen und thematisiert wird, da liegt, glaube ich, eine ganz große Problematik. Ja, und was wir dann eben sehen, ist, dass häufig sozialökonomisch marginalisierte Gruppen gerne mal in Konkurrenz gesetzt werden. So kann zum Beispiel, das sehen wir in vielen Debatten, Menschen, die im Niedriglohnsektor sind, ausgespielt werden gegen Menschen, die Bürgergeld beziehen, die wiederum ausgespielt werden, zum Beispiel gegen Geflüchtete, die Sozialleistungen beziehen. Und das läuft alles so ab, dass quasi eine Gruppe der anderen sozusagen ausgesetzt wird. Und anstatt, dass sich diese mehreren marginalisierten Gruppen irgendwie rational, kollektiv zusammentun und zum Beispiel für Ungleichheit wirklich von oben, von den Top 10%, Top 1% nach unten eben streiten, ist es ja umgekehrt, man gönnt quasi der benachbarten Gruppe keinen Euro mehr. Und anstatt dieses rationalen, kollektiven Zusammentuns gibt es ja die emotionale Reaktion, dass man eben der benachbarten Gruppe kein Mehr an Leistungen gönnt, aus der Befürchtung eben selbst zu kurz zu kommen.
Also auch ganz klassische Beispiele, die man in diesem Zusammenhang nennen könnte, wären eben, wie gesagt, die Leistungen für Bürgergeldbeziehende. Genauso kann man auch über Geflüchtete beispielsweise sprechen, dass die gekürzt werden sollen, weil man dann behauptet und dann quasi argumentiert, dass diese Gruppe ein unverdientes, großes Stück vom Kuchen bekommt, also quasi ein leistungsloses Stück, was sie sich selbst in der Form nicht verdient haben und dass das dann insbesondere die Menschen in der unteren Mittelschicht oder auch im Niedriglohnsektor triggert, das ist die Folge quasi aus dieser, die einen gegen die anderen, die einen sozialökonomisch marginalisierten Gruppen gegen die anderen und das hängt wiederum ganz stark mit dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden zusammen. Und das haben wir jetzt schon erwähnt, aber auch an dieser Stelle nochmal zur Betonung, dass diese Entwicklung natürlich nochmal verstärkt wird, wenn die aktuelle Schnelligkeit, auch die Oberflächlichkeit der Medien genutzt wird, um sehr komplexe Fragen, beispielsweise die Frage der Umverteilung, der Ungleichheit, die Hannes jetzt eben auch schon angesprochen hat, wenn versucht wird, das sehr stark zu vereinfachen und einfach emotional über Social Media, über TikTok beispielsweise aufzuladen. Und an diesem Punkt sehen wir eben, um quasi zurückzukommen zu der ursprünglichen Frage der Organisierung, wie eigentlich Gesellschaft organisiert war, dass heutzutage die Emotionen eine organisierende Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Vielleicht kann man auch die Frage stellen, wie groß ist mein Stück vom Kuchen im Vergleich zum Stück von anderen Gruppen? Und statt eben real sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wie das ökonomisch verteilt ist, sich einfach emotional mit dieser Frage zu beschäftigen und vor allem die Frage in den Vordergrund zu stellen, ob man das Gefühl hat, dass die Größe des Stücks Kuchens quasi gerechtfertigt ist.
Da haben wir schon sehr gute Grundlagen dafür gelegt, was diese berühmten Triggerpunkte jetzt letztendlich sind. Triggerpunkte treten immer dort auf, wo Menschen diese ja, emotionale Hintergrunderwartung haben, die dann eben nicht erfüllt wird durch ein aktuelles ökonomisches Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist dann meistens in der Ungleichheit in irgendeiner Art und Weise verwurzelt. Jemand bekommt mehr, als dieser Gruppe zusteht und das wird als nicht richtig oder auch als nicht normal empfunden, basierend auf dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden, so wie es eigentlich sein sollte. Und dieses Emotionale, dieses Getriggertsein, das wird eben von bestimmten politischen Gruppen ausgenutzt oder auch hervorgerufen, um auch einfach politisch daraus Kapital zu schlagen. Im Buch wird es auch als ja, Polarisierungsunternehmer beschrieben, die eben solche Triggerpunkte auch ganz bewusst setzen und nutzen, um daraus Kapital zu schlagen.
Und diese ganze Analyse jetzt zu den Triggerpunkten und was Triggerpunkte quasi sind und wie sie entstehen, das beantwortet noch nicht die Frage, wie real diese angeblichen Konkurrenzsituationen tatsächlich sind. Und damit sind wir schon an einer super wichtigen Stelle. Und zwar sind Triggerpunkte eigentlich Ausdrücke von einer oberflächlichen Situation. Also die Debatten über Triggerpunkte können deswegen auch dazu verleiten, eher unkonstruktive und negativ aufgeladene Debatten über sogenannte Scheinprobleme zu führen, also Symptomprobleme, denen eigentlich nicht notwendigerweise diese realen Konkurrenzverhältnisse, sondern eher andere Sachen zugrunde liegen, wie beispielsweise eben ein Ungerechtigkeitsempfinden.
Ja, ich finde, das merkt man auch voll in der medialen Debatte. Also das Thema Asyl, das ist ja quasi in Dauerschleife gefühlt und es ist eigentlich völlig unabhängig, wie oft die Regierung durch bestimmte Maßnahmen es wieder schwieriger macht für Menschen, die Asyl hier haben. Es befriedet diesen Konflikt einfach nicht. Also wenn jetzt irgendwie die Bezahlkarte kommt für geflüchtete Menschen, dann sagen ja die Leute, die dadurch getriggert werden durch dieses Thema, ja nicht, oh, jetzt bin ich befriedet, jetzt ist sozusagen die gerechte Sozialleistung für Geflüchtete da, das finde ich jetzt in Ordnung, Thema für mich geklärt. Nee, also wir haben jetzt vielleicht ein paar Monate Pause davon. Und dann kann das Thema genauso gut wieder hochkochen und kommen. Und das Traurige ist halt, dass jetzt, um beim Beispiel Bezahlkarte zu bleiben, wir in der Zwischenzeit halt eine Maßnahme getroffen haben, die wirklich was zu einer Verschlechterung geführt hat für viele Menschen. Aber wie gesagt, debattentechnisch und triggerpunktmäßig überhaupt nicht zu einer dauerhaften Lösung beigetragen hat, sondern wieder mal so eine Scheindebatte war.
Ja, und das ist eben genau das Problem. Also wenn diese Diskussion und die Debatten auf dieser oberflächlichen Ebene und beispielsweise zu der Frage, was eigentlich eine gerechte Höhe des Bürgergelds ist und ob eine Bezahlkarte eigentlich angemessen ist oder nicht, wenn die Diskussionen um das Thema Asyl beispielsweise auf dieser Ebene verharren, dann überlagert die Diskussion und auch die Suche nach Lösungen. Und damit kommen wir auch schon zum Herzstück unserer heutigen Folge, bei dem wir ja vor allem über die ökonomischen Gründe hinter den Triggerpunkten sprechen wollen. Also was finden wir eigentlich, wenn wir diese Scheindebatten, die Symptomprobleme und diese Detaildiskussion verlassen und eine Ebene tiefer gehen und uns anschauen, was liegt dem eigentlich zugrunde, wenn es zum Beispiel zu ungleichen Gerechtigkeitsempfinden kommt?
Ja, und das finden wir halt ganz wichtig, weil Triggerpunkte, wie jetzt schon häufiger genannt, stehen eigentlich immer im Zusammenhang mit irgendeiner Form von ökonomischer Ungleichheit. Und sie sind oft ökonomischer Natur. Beispielsweise sind ja Fragen des Bürgergeldes oder der Transformation sozial-ökologischer Art. Das sind ja ganz wichtige wirtschaftspolitische Fragen, denen wir gegenüberstehen. Und wenn die sozusagen durch Triggerpunkte maßgeblich geprägt sind, dann ist es natürlich wichtig, sich anzuschauen, in welchem ökonomischen Zusammenhang stehen diese Triggerpunkte. Und, das werden wir gleich herausarbeiten, finden wir, dass Triggerpunkten eben die ökonomischen Verhältnisse sozusagen zugrunde liegen und sie auch ein Stück weit bestimmen. Also sie sind eine ganz wichtige Grundlage von Triggerpunkten. Genau deswegen nehmen wir uns das jetzt genauer vor. Vielleicht nochmal als Einordnung, das bisher Genannte war sozusagen unsere Zusammenfassung des Buchs, hoffentlich repräsentativ und einigermaßen klar. Das, was jetzt kommt, ist sozusagen unsere eigene These zum Thema ökonomischer Hintergrund der Triggerpunkte.
Und bevor wir uns jetzt quasi mit den ökonomischen Thesen auseinandersetzen, die wir so als Takeaways mitnehmen können aus dieser Folge, haben wir uns überlegt, dass es total sinnvoll ist, einmal in die ökonomischen Denkschulen zu schauen und einmal zu gucken, wie man jetzt eigentlich parallel zu unserem aktuellen auch Wirtschaftssystem die Gründe hinter den Triggerpunkten analysieren könnte. Und wir hatten ja vorhin auch schon diskutiert, quasi historisch so ein bisschen betrachtet, wie sind wir eigentlich zu den Triggerpunkten gekommen, gesellschaftlich? Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kann man das auch anhand der Entwicklung ökonomischer Denkschulen erklären?
Genau, und wenn wir da ein bisschen in der Zeit zurückgehen, dann ist da am Anfang der modernen Ökonomik die sogenannte ökonomische Klassik. Ein ganz bekannter Vertreter davon ist Adam Smith, der hat das sozusagen alles ins Rollen gebracht durch seine Werke Wohlstand der Nationen. Und wenn wir uns diese ökonomischen Denkschulen einfach mal anschauen, dann ging die eigentlich interessanterweise eher von kollektiven Beobachtungsgrößen aus. Also Adam Smith wollte beispielsweise wissen, wie gelangen Nationen zu dem berühmten Wohlstand und hat es auch versucht zu beschreiben. Aber auch Karl Marx wäre hier als ein Beispiel zu nennen, der ja wenig später gewirkt hat. Er hat auch in kollektiven Größen gedacht. Also da war ja beispielsweise der Kampf oder der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital ein wichtiges Thema. oder es ging um die Arbeiterinnenklasse als solches. Sprich, man hatte als Grundlage eigentlich immer bestimmte Formen von Gruppen oder Kollektiven, die in ökonomischen Verhältnissen agiert haben. Und das hat sich eben sehr stark geändert seit dem Zweiten Weltkrieg, seitdem die sogenannte Neoklassik sich als die führende ökonomische Denkschule durchgesetzt hat. Denn in der Neoklassik hat man eben diese kollektiven Betrachtungsweisen eigentlich weitestgehend abgelehnt und ist von einem sogenannten methodologischen Individualismus ausgegangen.
Ja, der methodologische Individualismus klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber das bedeutet runtergebrochen, dass quasi soziale und auch gesellschaftliche, also kollektive Prozesse und Phänomene aus dem Handeln von Individuen abgeleitet werden. Also, dass man quasi versucht, Gesellschaft daran zu erklären, wie einzelne Menschen, die an den Prozessen beteiligt sind, sich verhalten. Und das Gegenteil vom methodologischen Individualismus wäre der methodologische Kollektivismus, ähnlich wie Hannes das eben auch schon erklärt hat, gesellschaftliche Phänomene von Netzwerken und kollektiven Strukturen aus gedacht werden. Und bei neoklassischen Modellen wird eben immer so ein Individuum zugrunde gelegt, was dann beispielsweise sein eigenes Budget, also sein Einkommen in verschiedene Güter aufteilt, auswählt, wie viele Stunden das Individuum selbst arbeiten geht, wie es seinen eigenen Nutzen maximieren kann. Das sind quasi die Fragen, die dort zentral sind, also quasi sehr stark auf das Individuum und auf die individuelle Lebensgestaltung ausgerichtet.
Ein Beispiel, an dem man sehr schön sieht, wie verschiedene Denkschulen auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, wäre das folgende. Ein Mensch möchte seine oder ihre ökonomische Situation irgendwie verbessern, vielleicht mehr Einkommen erzielen. Was würden ökonomische Denkschulen dieser Person vorschlagen? Dann würden die Ökonomen, die dem Marxismus nahestehen, vielleicht sagen, okay, tritt doch einer Gewerkschaft bei, streite für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch noch am Ende für das Ende des Kapitalismus, aber vielleicht erstmal für höhere Löhne, also als Anfang. Und dem gegenüber würden Neoklassiker sagen, nee, wenn du deinen Lohn erhöhen willst, als Individuum, als einzelner Mensch eben, dann musst du eben deine Produktivität steigern. Also tritt nicht einer Gewerkschaft bei, da tust du ja nichts für sozusagen deine eigenen Skills, sondern mach doch beispielsweise eine Fortbildung, um dich zu verbessern und in einen besser bezahlten Job zu wechseln. So, da sieht man eigentlich ganz schön, beide Denkschulen haben ganz andere Schlussfolgerungen, wenn es darum geht, irgendwie aufs Individuum zu schauen und dem nahezulegen, wie es zum Beispiel zu mehr ökonomischen Wohlstand kommen könnte. Und das Beispiel passt auch, finde ich, sehr gut, ja, auf unsere heutige Gesellschaft, so ein bisschen auf das Thema Triggerpunkte, wo eben diese neoklassische Vorstellung von jeder ist so ein bisschen seines Glückes eigener Schmied sich sehr stark durchgesetzt hat. Also wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf das Individuum an, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Es ist selbst dafür verantwortlich, zum Beispiel in welchem Job es landet, wie gut es ihm ökonomisch geht. Was aber eben auch heißt, dass wenn es dir schlecht geht, wenn du am dran bist, dann bist du auch so ein bisschen selbst dran schuld. So das Bild oder die Message, die davon so ein bisschen transportiert wird.
Und das haben wir ja vorhin auch schon erklärt, also wie Triggerpunkte quasi mit dem individuellen, mit dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden zusammenhängen, wie quasi auch Leistung bewertet wird von einem selbst, auch im Vergleich zu anderen. Und das, was daraus folgt, ist natürlich, dass die Emotionen der Menschen immer im Gegeneinander, quasi im dauerhaften Wettbewerb, im Vergleich zueinander passieren und sich manifestieren, also quasi getriggert sind, wenn das eigene Gerechtigkeitsempfinden, die eigenen Erwartungen, auch der eigene Space und auch das eigene Wohl oder sogar der Wohlstand verletzt oder in Gefahr ist und man dann das Gefühl hat, individuell unter Druck zu geraten. Also das ist jetzt quasi wieder die Schleife zu den Triggerpunkten.
Und noch was zum Thema Neoklassik. Nicht nur gehen wir dort von einem individualisierten Gesellschaftsbild aus, sondern die zweite zentrale Annahme, die dort vielen Modellen zugrunde liegt, ist, dass dieses Individuum eben auch selbst am besten weiß, was es möchte und eben aus sich selbst daraus aus auch zu rationalen und guten Entscheidungen kommen kann. Typischerweise sind die kollektiven Gruppen in der Neoklassik, also wenn der Staat oder die Gewerkschaft in irgendeiner Art und Weise auftreten, so häufig salopp gesagt mal die Bad Guys, die eher eine rationale, gute Entscheidung der Individuen verzerren, kaputt machen. Beispielsweise ist der Staat der das eigentlich optimale, frei entstandene Marktergebnis gerne mal verzerrt durch eine schlechte wirtschaftspolitische Entscheidung oder die Gewerkschaften befeuern durch zu hohe Lohnforderungen die Inflation. Sprich, das sind eigentlich zwei Akteure, die auch häufiger eher schlecht wegkommen.
Und das kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also anders als jetzt zum Beispiel in der Klassik unter Smith oder auch Karl Marx, haben in der Neoklassik Gewerkschaften und der Staat nicht nur einen schlechten Ruf, also quasi als Bad Guys, sondern sie haben auch gar keine gesellschaftliche oder systemimmanente Funktion mehr. Generell kann man sagen, dass dieser Streit zwischen Arbeit und Kapital nicht mehr wirklich eine zentrale Fragestellung in der Neoklassik ist, sondern stattdessen werden Gewerkschaften in der Neoklassik einfach nur als quasi, ja, Interessensgemeinschaften betrachtet. Und damit hat sich auch so ein bisschen die Rolle der Gewerkschaften, wie sie quasi betrachtet werden, stark verändert. Also nicht mehr als die Arbeitnehmenden gegen das Kapital, sondern einfach Interessensgemeinschaften, die für eine Gruppe von Menschen stehen, aber nicht eine zentrale gesellschaftliche Funktion haben und noch viel weniger eine transformative Wirkung.
Ja, ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie man über solche kollektiven Gruppen auch überhaupt methodisch nachdenkt. Genau. Was jetzt sozusagen im Zeitverlauf passiert ist, wie gesagt, wir haben beschrieben, die Neoklassik hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg so durchgesetzt als die dominante ökonomische Denkschule. Und auch in den 80er und 90er Jahren vor allem hat sie sich auch ökonomisch durchgesetzt. Also sprich, da hat dieser ja aufs Individuum geprägte Zeitgeist sich auch wirtschaftspolitisch durchgesetzt. Und aus den methodischen Grundannahmen der Neoklassik ist, vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich denke schon als These ganz brauchbar, der sogenannte Neoliberalismus entstanden. Sprich, so ein bisschen die wirtschaftspolitische Spielart oder Umsetzung des neoklassischen Gedankenguts, wenn man so will. Und auch im Neoliberalismus ist eben ganz grob ein individualisiertes Menschenbild gezeichnet. Und in diesem Bild bewegt sich sozusagen das Individuum und der Markt, in dem es sich bewegt, der regelt dort die meisten Entscheidungen. Und das Individuum bekommt eben gemäß der Vorstellung dieses Marktes auch so viel, wie es verdient. Wobei verdient hier in großen Anführungszeichen gesetzt werden sollte. Denn es wird auch hier nicht, sage ich mal, kollektiv oder schon gar nicht moralisch entschieden, wer viel, viel verdient, sondern es ist eben eine Frage der ökonomischen Verhältnisse. Und dass der Markt da bestimmt, was wir als Leistung oder eben als einen gerechten Verdienst definieren und was nicht.
Wir fassen also an dieser Stelle einmal zusammen, alles dreht sich quasi um das Individuum im Neoliberalismus. Man kann auch sagen, wir haben uns zu einer sogenannten demobilisierten Klassengesellschaft entwickelt und gleichzeitig ist der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital oder eben auch zwischen Menschen ohne beziehungsweise mit nur wenig gegenüber Menschen mit sehr viel Vermögen immer noch da. Das hat sich ja nicht verändert. Also wir sprechen hier quasi nur über die Betrachtungsweise, wie die Wirtschaft, wie die Gesellschaft wahrgenommen wird. Aber jetzt ist quasi die Frage, was die zugrunde liegenden realen ökonomischen Verhältnisse sind und die haben sich dadurch nicht verändert. Es wird einfach ganz anders ausgelebt. Also die gesellschaftlichen Konkurrenzverhältnisse haben sich etwas verschoben und es geht, wie gesagt, um diese individuell wahrgenommene Konkurrenz zu ökonomischen benachbarten Gruppen und die steht quasi im Vordergrund, wenn man das Individuum immer als zentrales Subjekt von ökonomischen Prozessen betrachtet.
Ganz kurzer Nachtrag noch zum Thema Neoliberalismus. Wir haben jetzt so ein bisschen dargestellt, dass der Markt da das meiste regelt. Und das ist, denke ich, auch so. Nichtsdestotrotz sei auch da der Vollständigkeit halber gesagt, auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Typischerweise, wenn nämlich ja Privilegierte oder Vermögende vielleicht mal in Schieflage sind. Man denke an den VW-Abgasskandal oder an die Bankenkrise. Dann gilt das Marktergebnis nämlich manchmal als unerwünscht politisch und diesen besagten Gruppen wird zur Hilfe gekommen, um das Marktergebnis halt doch noch zu korrigieren. Das sollte der Vollständigkeit eigentlich auch gesagt werden, dass eben für bestimmte Gruppen eben nicht das Marktergebnis gilt. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ändert es nichts an der Kernthese, dass es eben ein sehr ja individuell marktgetriebenes Bild ist von Wirtschaft, das dann eben auch Einfluss nimmt auf die Menschen, die in diesem System leben. Und ja, denke ich, wie du es auch nochmal gesagt hast, sehr, sehr gut erklärt, wie sich eben Menschen als Gruppen empfinden, die sich zu ihren ökonomisch benachbarten Gruppen in irgendeiner Art und Weise abgrenzen und die besagten Triggerpunkte und Kämpfe, die wir oben skizziert haben, eben so prominent stattfinden.
Und ich finde, da gibt es eine ganz schöne Anekdote, also so ein Ausschnitt von Gregor Gysi von der Linken, der in einer Bundespressekonferenz gesagt hat, um quasi zu erklären, wie irreal, also wie quasi gar nicht notwendigerweise diese Verhältnisse tatsächlich so stattfinden, sondern dass es ökonomisch gar nicht so funktioniert, dass irgendwie marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Er sagt, so ist der Bundestag nicht. Der verteilt nicht, weil plötzlich weniger Arme da sind, das Geld an die übrig gebliebenen Armen. So ist er gar nicht gestrickt. Die Illusion ist, die Menschen schauen zur Seite. Wenn sie etwas verändern wollen, wenn sie mehr soziale Gerechtigkeit herstellen wollen, müssen wir endlich nach oben schauen. Wir müssen das Verhältnis zwischen Reichtum und Armut angehen. Also das ist genau die Frage, die jetzt auch den Triggerpunkten zum Beispiel zugrunde liegt. Wie werden quasi die ökonomischen Ressourcen in der Gesellschaft verteilt? Und wenn das eben anders wahrgenommen wird, als es real passiert, dann merkt man eben, dass Menschen diesen Trigger erreicht.
Genau. Ich finde, das wird uns dann zu einem nächsten Untersuchungsgegenstand, nämlich der Frage nach dem Staat im besagten Neoliberalismus. Wie bereits skizziert, ist in der neoliberalen Welt immer mehr dem Markt überlassen, wirtschaftspolitische Entscheidungen durchzuführen, und der Staat hat eine immer geringere Rolle. Man kann auch sagen, wir sind selbst in eine Art selbsterfüllende Prophezeiung hineingelaufen, wo dem Staat eigentlich jahrelang die Kompetenzen abgesprochen wurden, dass er ein fähiger Player im Wirtschaftskreislauf sozusagen ist. Durch besagte Modelle, wo der Staat einfach gerne mal das erwünschte Marktergebnis versaut durch seine Eingriffe. Und so wurden dem Staat einfach nach und nach schon theoretisch die Kompetenzen abgesprochen, irgendwie positiv auf die Wirtschaft einwirken zu können. Das hat sich dann, Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung, aber eben auch erfüllt. Der Staat hat sich gerade in Deutschland immer mehr zurückgezogen, was öffentliche Investitionen anging, so dass unsere Infrastruktur, die Bahn natürlich als prominentes Beispiel, aber auch die Bildung einfach immer mehr qualitativ nachgelassen haben. Und so ist der Staat dann tatsächlich weniger problemlösungsfähig geworden, so dass sich der Staat sehr stärker aus diesem Wirtschaftskreislauf zurückgezogen hat und quasi seine eigenen Fähigkeiten zur Problemlösung, zur Stabilisierung des Systems nach und nach vernachlässigt hat.
Genau, man kann also festhalten, der neoliberale Staat zieht sich quasi aus allen zentralen gesellschaftlichen Bereichen heraus, die auch als Sicherungssysteme in unserer Gesellschaft funktionieren. Hannes hat das schon angesprochen, Infrastruktur beispielsweise, auch das Bildungssystem sind ganz zentrale Bereiche, wo wir das sofort merken, wenn staatliche Ressourcen und auch öffentliche Investitionen immer weiter zurückgefahren werden. Und das ist jetzt natürlich nochmal umso krasser, wenn wir in Zeiten multipler Krisen beobachten, dass der Staat auch infolge solcher Krisen weniger Verantwortung übernimmt. Wir haben beispielsweise in der Corona-Pandemie oder auch im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen, wie vulnerabel eine Wirtschaft ist, die sich quasi immer nur am Preis orientiert hat, und sobald irgendwie Masken aus China oder Gas aus Russland nicht mehr zu uns kam, waren wir total aufgeschmissen. Das ist genau das Gegenteil von einer resilienten Wirtschaftspolitik in Zeiten multipler Krisen. Und eigentlich müsste man ja wissen, dass es sich langfristig lohnt, quasi auf Resilienz zu setzen, auf eigene Wertschöpfung zu setzen, wenn man zu starke Abhängigkeitsverhältnisse entwickelt hat, weil es einfach langfristig günstiger ist, sich so auszustatten, dass man den multiplen Krisen auch entsprechend begegnen kann. Und die Folge daraus ist eben, dass durch diesen ganzen Prozess, durch diese Entwicklung und Zeiten dieses neoliberalen Staates kurzfristige wirtschaftliche Entscheidungen den Entscheidungen für langfristige Sicherheit vorgezogen werden. Und das klingt erstmal paradox. Ein ganz gutes Beispiel ist da der Umgang mit der Klimakrise, wo wir natürlich wissen, eigentlich ist es total wichtig und es ist auch insgesamt gesellschaftlich sicherer und auch ökonomisch sinnvoller, die Klimakrise zu lösen beziehungsweise nicht weiter anzufeuern. Aber der neoliberale Staat tut sich damit sehr, sehr schwer, weil es eben sehr mächtige Interessensgruppen gibt, die dafür sogar Geld noch in die Hand geben, dass es weiter befeuert wird. Und ja, das sind dann diese paradoxen Situationen, die daraus folgen.
Ja, ich finde, wir sind so ein bisschen in so einer Negativspirale. Der Staat gilt als inkompetent und zieht sich damit zurück aus wirtschaftlichen Bereichen. Und wenn dann mehr Krisen kommen, und die kommen häufiger einfach auch, weil unser Wirtschaftssystem einfach sehr vulnerabel und nicht auf Resilienz gepolt ist, dann ist der Staat ein schlechter Problemlöser oder Manager dieser Krisen, einfach weil er über die Jahre auch so abgebaut wurde. Und so wird es nochmal schwieriger zu rechtfertigen, warum wir einen Staat brauchen, kommen, warum der tatsächlich auch positiv auf die Wirtschaft einwirken kann. Und es wird einfach schwieriger zu rechtfertigen politisch. Und ja, das ist, wie gesagt, für mich ist es so eine Negativschleife, in der wir da so drinstecken, was unsere Wahrnehmung des Staates angeht.
Und da muss man natürlich auch total aufpassen, ne? Weil diese Negativspirale auch total destruktiv ist, wenn man eigentlich weiß, dass es ziemlich alternativlos ist, dass der Staat gerade jetzt mit Blick auf die multiplen Krisen und mit den Herausforderungen, die bevorstehen, eigentlich eine total zentrale Rolle und eine total wichtige Funktion einnehmen muss, auf die wir uns auch verlassen können müssen und die wir jetzt quasi gestalten müssen.
Genau, um mal wieder die Triggerpunkte ins Spiel zu bringen. Auch das hängt damit zusammen. Wir haben ja bereits erklärt, Triggerpunkte sind immer geprägt von einer Art Normalitätserwartung, die jemand hat, also wie der Zustand sein sollte, was als gerecht und ungerecht gilt. Auch das ist geprägt sozusagen durch eine neoliberale oder neoklassische Wirtschaftsordnung. Denn tatsächlich ist es so, dass Menschen sich auch in Deutschland ja auch häufig materiell, ökonomisch, ja, sehr großen Herausforderungen ausgesetzt sind, die das besagte Gerechtig- und Ungerechtigkeitsempfinden dann eben auch bestimmen. Beispielsweise ist es einfach eine Tatsache, dass zum Beispiel die Inflation, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, zu einem sehr, sehr großen Reallohnverlust geführt hat, einen der größten in der Geschichte der Bundesrepublik, während einzelne Konzerne beispielsweise in dieser Zeit auch sehr hohe Gewinne gemacht haben. Und das kratzt natürlich auch irgendwo am Gerechtigkeitsempfinden. Ein weiterer Punkt ist, dass auch in Deutschland wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Beschäftigten im Niedriglohnsektor haben. Definition, ab wann man im Niedriglohnsektor ist, packen wir auch gerne in die Shownotes. Also sprich, es einen sehr großen Anteil an Menschen gibt, die eigentlich Arbeit haben, aber damit eigentlich nur so gerade so über die Runden kommen.
Genau, das sind einzelne Beispiele und insgesamt kann man sagen, viele Menschen haben eben die Probleme, auf den regulären Arbeitsmarkt zu kommen. Sie schwanken zwischen Sozialhilfe, Minijobs, Gelegenheitsjobs und das führt dazu, dass sich Menschen eben nicht nur abgehängt fühlen und auch ungerecht behandelt fühlen, sondern es ist eine tatsächliche, objektive, materielle Realität. Das kann man auch mit dem Punkt verbinden, den wir eben schon gemacht haben. Der Staat lässt es auf eine gewisse Art und Weise auch zu. Also wenn nicht explizit, dann zumindest implizit, indem er in diese Entwicklungen eben nicht eingreift. Und das hat eben ganz klar auch gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Wir haben jetzt ja beispielsweise auch in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte ganz viel auch die Frage zur Demokratie und wie sich eigentlich unsere Demokratie entwickelt. Und wir sehen, dass beispielsweise auch über 50% der armen Menschen weniger Vertrauen in staatliche Institutionen haben, stärkere Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen, PolitikerInnen und Parteien. Das ist beispielsweise das Ergebnis einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Und das ist der eine Punkt, also diese tatsächliche materielle, finanzielle Grundlage, die wegzubrechen scheint, wo sich Menschen nicht nur subjektiv Sorgen machen, sondern die eben auch tatsächlich begründet ist, auf die man aufpassen muss. Und dazu gibt es aber eben auch noch den Punkt der Abstiegsängste oder auch der Statusverlustängste oder auch die Angst, Wohlstand zu verlieren in Umbruchzeiten, in Zeiten, wo sich Dinge sehr stark verändern. Das heißt, diese Sorgen sind auch natürlich immer relativ und es gibt auch Unsicherheiten in der Mittelschicht beispielsweise zu der Frage, wie wird sich mein Wohlstand in Zukunft verändern? Und diese Unsicherheiten beziehen sich nicht nur darauf, ob ich am Ende des Monats noch genug zu essen habe, sondern wie sich mein Status verändert, wie ich quasi auch in Zukunft weiterleben kann, wie ich abgesichert bin. Und das muss man eben genauso berücksichtigen, weil davon aktuell ganz, ganz viele Menschen, gerade auch in Deutschland, betroffen sind.
Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Message zu sagen, dass den Triggerpunkten häufig zum Beispiel Statusverlustängste zugrunde liegen. Aber diese Ängste sind real, die sind nicht irgendwie überspitzt oder dass man sich irgendwie größere Sorgen macht, als sie am Ende tatsächlich da sind, sondern die sind durchaus da. Also es ist ja gerade bei Menschen so, die beispielsweise Episode von Arbeitslosigkeit durchgemacht haben oder Menschen in Ostdeutschland, die Erfahrungen der Wende und der ja nicht erfüllten ökonomischen Versprechungen, die damit einhergingen, durchgemacht haben, dass das ja ganz, ganz starke Determinanten von diesen Statusangstverlusten sind. Und wie gesagt, der Punkt, den wir so ein bisschen machen wollen, ist, die haben eine reale Grundlage. Die sind nicht irgendwie ausgedacht oder übertrieben.
Und diese Sorgen, die beziehen sich eben darauf, ne, was wir schon jetzt besprochen haben, wie sich der neoliberale Staat, wie wir ihn genannt haben, aus sehr zentralen Bereichen immer weiter zurückzieht. Jetzt mal unabhängig davon, ob diese Beobachtung sehr bewusst oder eben auch unterbewusst passiert, aber eben auch mit Blick auf die Zukunft, dass diese Skepsis, die sich aus der Vergangenheit ableitet, wie quasi in der Vergangenheit mit Krisensituationen umgegangen wurde und wie abgesichert sich die Menschen gefühlt haben, dass wir jetzt eben auch mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf die Veränderungen, die uns bevorstehen, auch mit Blick auf die Transformation, die wir schon angesprochen haben, die Kontrolle dafür so ein bisschen verloren wird. Also, dass die Menschen so ein bisschen so einen Kontrollverlust empfinden. Und auch da wieder, es ist etwas sehr Emotionales. Es geht erstmal um den gefühlten Kontrollverlust. Aber das ist eben ein ganz entscheidender Punkt für die Triggerpunkte. Und wir sehen ja auch durchaus, dass Menschen aus unterschiedlichen sozialökonomischen Schichten, sag ich mal, unterschiedlich stark und unterschiedlich direkt an der Transformation beteiligt sind und auf der anderen Seite wiederum ganz andere Menschen davon betroffen sind.
Genau, um diese ganzen Beobachtungen vielleicht mal ein bisschen nochmal einzuordnen in ein Modell, wenn man so will, haben wir da euch noch etwas mitgebracht, nämlich das sogenannte Basisüberbaumodell. Das ist eine Art Denkweise oder Denkschablone, die aus dem Marxismus kommt, und wir finden sie für diese Beobachtung der Triggerpunkte sehr nützlich. Das Basisüberbaumodell sagt eben, dass es in der Gesellschaft und in der Wirtschaft eben eine Basis gibt und einen Überbau. Und die Basis ist eben das, was der Gesellschaft sozusagen zugrunde liegt. Also das ist wirklich die Grundlage, auf der diese Gesellschaft funktioniert. Das ist das ökonomische System, in dem sie operiert, also beispielsweise eine kapitalistisch-marktwirtschaftliche Wirtschaft, auch vielleicht die Spielart dieser Wirtschaft, also vielleicht mehr sozial-marktwirtschaftlich oder eben sehr neoliberal. Das ist quasi das, was Gesellschaften an ihre Wurzel sozusagen determiniert und definiert. Und demgegenüber steht der Überbau. Der Überbau ist sozusagen das, was auf Grundlage dieser Basis entsteht. Und das ist bei uns eben der Staat, der sich Grundlage dieser Basis eben bestimmt. Gesellschaftliche Institutionen, wie wir überhaupt über Politik nachdenken, debattieren, also verschiedene Politikstile, auch die Medien, die Art der politischen Debatten. All das ist sozusagen übergestülpt, der Überbau auf die real existierende ökonomische Basis.
Und jetzt fragen euch wahrscheinlich, wie man das jetzt mit den Triggerpunkten verbinden kann und auch mit den Dingen, die wir jetzt heute schon besprochen haben. Und um das ganze Feld jetzt nochmal aufzurollen und um das nochmal ganz klar zu ziehen. Also wir haben festgestellt, die Neoklassik und quasi dann auch der Neoliberalismus mit dem Fokus auf das Individuum hat sich durchgesetzt. Das prägt sehr stark das Gesellschaftsbild. Quasi auf dem Überbau, also das eigene Bewusstsein quasi innerhalb der Gesellschaft, auch wie Medien über Menschen sprechen und PolitikerInnen Entscheidungen treffen. Aber es prägt eben auch die zugrunde liegenden gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse, wie sich beispielsweise die Verhältnisse zwischen Arbeit und Kapital weiterentwickelt, auch teilweise weiter verfestigt haben. Und somit kann man sagen, dass der Neoliberalismus selbst die Grundlage für Triggerpunkte mitbewirkt hat. Also auch dieser Fokus auf das Individuum, auf die Leistung, letztendlich dieser stetige Vergleich, die jetzt sehr stark emotionalisierten Reaktionen auf Debatten, auf politische Entscheidungen, auf gesellschaftlichen Veränderungen mitbewirkt haben.
So, die These, die wir so ein bisschen machen wollen, ist, dass eben die ökonomische Basis, also wirklich die Grundlage unseres Wirtschaftssystems, bereits eine Form von Unsicherheit ausstrahlt. Und das ist dann eben auch eine wichtige Grundlage für Triggerpunkte. Und die ganzen Debatten, die wir über Triggerpunkte führen, also wie das medial passiert und die dort angeheizten Polarisierung, das ist quasi nur, ja, haben wir schon oben genannt, eine Art von Symptomen. Das ist quasi, was der Überbau daraus macht, könnte man sagen. Aber das ist eben fundierte materielle und ökonomische Ängste, Ungleichheiten und Unsicherheiten gibt. Das ist sozusagen das, was dem zugrunde liegt. Das ist die Basis, und das fanden wir einfach nochmal wichtig herauszustellen.
Super, wir sind jetzt quasi einmal durch die ganzen Punkte durchgegangen. hüpft. Wir haben die Triggerpunkte erklärt und auch eine ökonomische Einordnung dazu gegeben, wie man das jetzt quasi erklären kann anhand der Denkschulen, anhand unserer wirtschaftspolitischen Entwicklungen. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir da wieder rauskommen. Wir haben das Auswege aus den Triggerpunkten genannt. Das ist vielleicht ein ganz schöner Titel für unsere kurze Abschlussdiskussion. Das Ergebnis aus diesem Podcast wäre jetzt quasi, dass es klarerweise nicht reicht, sich nur mit dem Überbau zu beschäftigen, also sich quasi nur mit den Medien zu beschäftigen oder mit dieser oberflächlicheren Debatte um die Detaildiskussion, die Symptomprobleme, die wir vorhin schon besprochen haben, sondern dass man sich mit den ökonomischen zugrunde liegenden Verhältnissen, auch mit den Konflikten, die damit einhergehen und die den Triggerpunkt zugrunde liegen, beschäftigen müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht das genau aus und was wären da die verschiedenen Ansätze?
Ja, ich finde, das ist einfach die richtige Frage, weil ein Lösungsansatz nach dem Motto, die Leute müssen einfach nur besser informiert werden und wenn die halt jetzt mehr wissen, dann fallen sie auch nicht so leicht der nächsten Triggerpunkt-Symptomdiskussion zu Opfer. Also ja, ich finde es gut, wenn Leute natürlich mehr wissen und besser informiert sind, nur der Punkt, den wir so ein bisschen machen wollen, ist, dass das halt nicht die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Ungleichheiten, die wir halt haben, aus dem Weg räumt. Das ist eine gute Maßnahme sicherlich, aber es geht eben nicht an die Wurzel oder an die Basis, was wir oben definiert haben, der Triggerpunkte heran. Und das stellt dann eben die Frage, was wäre ein Politikziel oder was wären politische Maßnahmen, die wirklich an die Basis herangehen?
Und ich finde es ganz interessant, weil ich nämlich eigentlich das Gefühl habe, dass das Buch bisher nur auf dieser Überbauebene diskutiert wurde, also dass man sich quasi eher damit beschäftigt hat, wie wird darüber kommuniziert und dass man sich auch sagt, okay, die Menschen haben irgendwie das Gefühl von einer Ungleichheit zwischen beispielsweise MigrantInnen und BürgergeldempfängerInnen, aber es wird viel weniger darüber diskutiert, wie viel Ungleichheit eigentlich beispielsweise zu den oberen 10% oder auch zu dem reichsten 1% der Menschen in Deutschland besteht. Und diese Ungleichheitsdebatten werden irgendwie nicht auf die Art und Weise geführt. Und es wäre sicherlich durchaus total hilfreich, wenn man das stärker problematisieren, auch skandalisieren würde, um auch beispielsweise sowas wie, keine Ahnung, eine Vermögensteuer, eine Erbschaftssteuer stärker in das Zentrum der Debatte zu rücken, als jetzt die Frage, ob diese Höhe des Bürgergeldes zu hoch oder zu niedrig ist, um quasi noch genügend Menschen dazu zu motivieren, weiterhin arbeiten zu gehen. Also das ist quasi so ein bisschen die Idee, dass man auf der Ebene der Kommunikation, der Aufklärung schon einiges bewirken kann. Aber so wie Hannes es eben auch schon erklärt hat, das kann nicht reichen, weil sich ja letztendlich nichts daran verändert, nur weil man anders darüber spricht, dass es diese tatsächlichen ökonomischen Ungleichverhältnisse zwischen sehr, sehr reichen Menschen und den armen Menschen gibt.
Ja, ich finde, ein anderer wichtiger Punkt ist, wer zahlt für Krisen? Das ist immer eine sehr spannende Frage, also für die letzte Finanzkrise, für die Corona-Krise. Wie werden da Lasten verteilt und wie wollen wir das auch in Zukunft machen mit zukünftigen Krisen, die kommen werden oder mit Finanzbedarf, der da ist? Also das sind Fragen, die ich einfach viel fundamentaler, viel grundlegender nach vorne stellen würde und wo man definieren sollte, was gerecht ist. Ein anderer Punkt wäre eben auch, eben der jetzt vielleicht offensichtlicher ist aus dem, was wir definiert haben, dass eben die verschiedenen Ungleichheitsdynamiken, die wir in Deutschland vor allem noch haben, wirklich auch kollektiv und systematisch angegangen werden. Also beispielsweise der sehr große Niedriglohnsektor, den wir haben. Tatsache, dass es einfach nur ja die unteren 50% quasi so gut wie kein Vermögen haben und wie gesagt dieser Unsicherheit ausgesetzt sind. Also ich sage mal ganz grob, diese ökonomischen Unsicherheitstreiber, die wir momentan haben, wirklich anzugehen. Und dann würde es sich auch vermitteln lassen, beispielsweise das Bürgergeld aufzubessern, weil man gleichzeitig auch im Niedriglohnsektor für bessere Verhältnisse sorgt. Also diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielt, sondern ihnen kollektiv für Verbesserungen sorgt und dadurch diese gegenseitigen Ausspielungstendenzen auch gleich einhegt.
Du hast es eben schon angesprochen, die Frage, wer zahlt für Krisen, ist so der eine Punkt. Das ist natürlich, wie gesagt, auch sehr stark damit verbunden, wer hat in der Vergangenheit für Krisen gezahlt, mit welchen Erfahrungen blickt man in die Zukunft. Und auch da wieder die ganz zentrale Frage beispielsweise, die man anknüpfen kann, wer zahlt eigentlich für Transformation? Und aktuell ist es so, dass der zentrale soziale Abfederungsmechanismus quasi für höhere Transformationskosten sollte ja das Klimageld. Und das ist jetzt, wissen wir ja auch, aktuell gar nicht mehr so stark auf dem Radar. Und solche Entscheidungen beispielsweise, wenn damit so lax umgegangen wird, das verunsichert die Menschen natürlich auch, weil eben nicht klar ist, dass die Abfederung der Transformation, die wir gar nicht vermeiden sollten und auch gar nicht so richtig vermeiden können, dass die irgendwie wieder auf die gleiche Art und Weise von denen gestemmt werden müssen, die sich das aber nicht in der Form leisten können. Und das sind Entwicklungen, die da natürlich genau diesen Ungerechtigkeitsempfindungen, auch dieser Transformationsmüdigkeit, dass man das Gefühl hat, man kommt einfach nicht mehr hinterher, die Triggerpunkte eben nochmal verstärken.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Takeaway, dass man eben ja bei allen Umwälzungsprozessen, Transformationsprozessen Leuten Angst vor Statusverlust so gut es geht nimmt. Und das geht einerseits eben durch die Basis, durch eine reale ökonomische Verbesserung von Unsicherheiten, die da sind im wirtschaftlichen System, wie bereits genannt. Und es geht aber auch im Überbau, in der Kommunikation, in wie präsentiert man überhaupt anstehende Transformationen, sind da natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Also wie kommuniziert man Probleme? Tut man so, als könnte die man noch auf die lange Bank schieben oder als wäre das schon alles nicht so schlimm? Oder kommuniziert man in einer Form von Sicherheit? Und zum Beispiel eben durch das Klimageld finde ich es eigentlich eine sehr schöne Maßnahme, weil sie einfach beides schafft. Sie schafft so eine Art Sicherheit in dieser Transformationswandelperspektive. Aber sie ist auch gleichzeitig wirklich realökonomisch eine Verbesserung, die sozusagen an der Basis ansetzt und an die sozusagen umverteilend wirkt, weil Menschen, die weniger Geld haben, stärker vom Klimageld profitieren als Menschen, die mehr haben. Also ich finde, das sind dann einfach gute Maßnahmen, wo man einfach sowohl Basis als auch Überbau gut miteinander abdeckt.
Super, vielen Dank, Hannes. Ich finde, du hast das richtig gut zusammengefasst. Das können wir erstmal so stehen lassen, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall klar geworden, dass eine Debatte und auch Lösungen, die sich nur auf dieser Überbauebene befinden, nicht ausreichen und dass es wirklich auch darum geht, sich die zugrunde liegenden Verhältnisse anzuschauen, die eben auch zu verändern, die Menschen abzusichern und dort eben auch die Institutionen zu stärken, die wir dafür brauchen. Und damit würde ich jetzt ja die Folge schließen. Ich habe mich super gefreut, dass wir das aufgenommen haben. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Beitrag nochmal, ein neues Licht quasi auch, in dem dieses Buch Triggerpunkte diskutiert werden kann.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich finde, wir haben da eine wichtige Perspektive noch hinzugefügt zu dieser sehr wichtigen Debatte, die es gibt. Und ja, freut mich auch sehr, dass wir das zusammen aufgenommen haben.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.